Deutschlandfunk, Kultur heute.
Wer Angehörige hat, sagen wir, die in einer Klinik tätig sind, der weiß, dass latente Triage faktisch schon längst der Fall ist. Und damit kommen wir zum nächsten wichtigen Thema. Belegung von Intensivbetten durch ungeimpfte Covid-Patienten führen zu Verschiebungen anderer OPs. Behandlungsbetten fehlen, die Überlastung ist längst da. Das hat nichts mit Ausgrenzungsrhetorik zu tun. Es gehört zur ganzen Wahrheit in diesen Corona-Pandemietagen. In ethischen Fragen darüber, wer nun bevorzugt zu behandeln sei, da scheinen sich die Fairness und die Effizienz gelegentlich zu widersprechen. Mit der Bonner Philosophieprofessorin Annette Dufner habe ich darüber gesprochen. Sie ist Verfasserin des Buches »Welche Leben soll man retten?« Lassen Sie uns also zunächst mit Vorurteilen aufräumen. Der naive Geist würde ja im Katastrophen- oder Konfliktfall vielleicht sagen wir bei einem Seilbahnunglück, einer Brandkatastrophe oder vielleicht weniger dramatisch einem Sportunfall. Lassen Sie uns erstmal die größtmögliche Zahl an Menschen mit hoher Lebenserwartung, also vermutlich junge Menschen, retten. Die Medizinethikerin wird doch sicher sagen, so geht das bitteschön nicht, das ist nicht richtig, oder?
Ja, das hat große Nachteile. Also man kann das natürlich theoretisch fordern. Das wurde auch schon getan im Rahmen der Pandemie. Es stand eine Zeit lang in einer Handlungsempfehlung für italienische Intensivmedizinerinnen und Mediziner. Man würde, wenn man das täte, versuchen, die größtmögliche Anzahl an zusätzlichen Lebensmonaten oder Jahren für das Gesamtkollektiv aller Patienten aus den begrenzten Ressourcen quasi herauszuholen. Der große Nachteil dabei ist aber natürlich, dass das bedeuten würde, dass man jüngere Menschen geradezu kategorisch vorziehen müsste, weil ja bei jeder jüngeren Person, die gerettet würde, naturgemäß recht viele zusätzliche Lebensjahre generiert werden würden. Das heißt, man müsste ältere Menschen geradezu kategorisch zurückstellen und hätte dann eine Form von Altersdiskriminierung im System. Es gab ja im März letzten Jahres auch eine Diskussion darüber. Viele werden sich erinnern. Und der Tenor war, dass wir das in Deutschland so nicht möchten. Das chronologische Alter sollte keine allein entscheidende Rolle spielen, kein hartes Ausschlusskriterium sein. Und ja, es gibt noch weitere Probleme im Grunde einer solchen Position. Man müsste nicht nur ältere Menschen zurückstellen, sondern auch manche Menschen mit Behinderungen, die aufgrund ihrer Behinderung möglicherweise eine niedrigere Lebenserwartung haben. Und das wäre dann sogar eine Form von Diskriminierung gegen behinderte Menschen.
Ich höre da schon raus, ganz wichtig ist Diskriminierungsvermeidung, also Behandlungsausschlüsse vermeiden, wenn wir es denn irgendwie mit der Gerechtigkeit in der Demokratie als Gesellschaft der Gleichberechtigten ernst nehmen. Lassen Sie uns auf konkrete Fälle kommen. Immer wieder ist davon zu lesen, heute auch im Feuilleton-Artikel der Frankfurter Allgemeinen Zeitung groß, dass wir schon längst so etwas wie eine weiche Triage oder eine latente haben. Was heißt das und wie kommt das? Ganz einfach, die beatmungspflichtigen Covid-19-Patienten benötigen oder verbrauchen die Beatmungsgeräte, Operationen werden verschoben, Krebs, Transplantationsoperationen, Endometriose, viele andere normale Dinge. Was tun, also einfache, aber große Frage, Frau Preußer-Dufner, was tun bei knappen Ressourcen?
Ja, was tun bei knappen Ressourcen? Es wurde ja im März vergangenen Jahres für diesen etwaigen schlimmen Fall der Überlastung auf den Intensivstationen schon eine Empfehlung für Intensivmedizinerinnen und Mediziner erarbeitet von verschiedenen medizinischen Fachgesellschaften, einschließlich der Akademie für Ethik in der Medizin. Und dort steht drinne, dass im etwaigen Überfüllungsfalle auf die Erfolgsaussicht der Patientinnen und Patienten geachtet werden sollte, sodass Personen, bei denen eine Behandlung geradezu aussichtslos wäre, dann quasi zurückgestellt werden sollten. Es ist damit zu rechnen, dass weiche Formen der Triage eigentlich schon stattfinden. Wir haben ja alle in den Medien zur Kenntnis genommen, dass es in den Hotspots zum Teil keine Kapazitäten mehr gibt und Patientinnen oder Patienten zum Teil hunderte von Kilometern in das nächste Krankenhaus mit Kapazitäten transportiert werden müssen. Was da einfach stattfindet, ist, dass irgendjemand dafür ausgewählt wird, der nicht mehr die optimale Behandlung erhält. Wenn jemand mit beträchtlichen Atemwegsbeschwerden so weit transportiert werden muss, ist das natürlich nicht mehr das, was wir als optimale Behandlung bezeichnen würden. Und theoretisch ist es längst denkbar, dass eine Situation vorkommt, in der die Medizinerinnen und Mediziner entscheiden müssen, wer der Neuankömmlinge diesen langen Weg auf sich nehmen muss. Und das ist dann sozusagen eine weiche Triage-Entscheidung. Triage bedeutet ja in der Regel auch nicht, dass, oder nur im aller schlimmsten Falle, dass manche Personen gar keine Behandlung mehr erhalten. Hoffentlich werden wir ein solches Szenario nie sehen. Viel realistischer ist ein Fall, in dem nicht mehr alle eine optimale Behandlung erhalten oder im zunehmend drastischeren Falle dann vielleicht nur noch eine palliativmedizinische Behandlung.
Höre ich da richtig raus, dass Sie zustimmen würden, wenn man sagt, gegenwärtig Ende November haben wir in Teilen von der Bundesrepublik, in Sachsen, Bayern oder anderen Landesteilen, haben wir durchaus den akuten Fall einer sogenannten weichen oder latenten Triage?
Das könnte man so sagen, ja. Das ist ein Schreckenswort, aber das kann man so sagen. Damit ist gesagt, dass nicht mehr jeder eine optimale Versorgung erhält, weil 200 Kilometer Transport meines Erachtens keine optimale Versorgung mehr sind.
Sie haben damit begonnen, klarzumachen, dass es sowas gibt wie illegitime Lebenswerturteile. Wir werden zunehmend vor solche Fragen gestellt, mit der Ausdehnung auch der Lebensspanne. Werden solche Gerechtigkeitsverteilungsfragen zunehmen? Was denken Sie?
Davon bin ich eigentlich überzeugt. Ich glaube, dass wir im Augenblick eine Situation haben, die in verschiedenen Hinsichten sehr modern, sehr zeitgenössisch und auch zukunftsweisend ist. Wir haben eine Situation, in der kollektive Prozesse und Entscheidungen dazu führen, dass beträchtliche Schäden entweder entstehen oder verhindert werden. Und wir haben eine Situation, in der in großem Umfang mit Wahrscheinlichkeiten agiert werden muss. Also wir müssen Risikoabwägungen treffen. Und das sehe ich auf jeden Fall insbesondere im Rahmen des Klimawandels und der Globalisierung weiterhin auf uns zukommen. Und wie Sie schon ganz richtig sagen, ist im Grunde genommen auch die Veränderung der Altersstruktur hier in Deutschland ein Faktor, der das möglicherweise weiterhin mit sich bringen wird.
Nicht wenige Klinikchefs sagen, ja, wir müssen gegenwärtig Entscheidungen treffen, die wir nicht hätten treffen müssen oder anders gesagt, die vermeidbar gewesen wären, wenn Impfeinsicht, Solidargedanke und so weiter ausgeprägter werden. Also wir haben eine ziemlich ungleiche Lastenverteilung. Ich möchte zum Schluss nochmal auf was kommen, was ich bei Ihnen gelernt habe, wo ich dachte, naja, das mit der Effizienz, das ist zu kurzsichtig gedacht, das ist so ein bisschen utilitaristisch auf Zweck und Nutzen, ein bisschen zu kurz gesprungen. Aber wenn ich Sie richtig verstehe, muss Effizienzurteil nicht schlecht sein oder anders gesagt, es muss nicht nachteilig sein, wenn ich das Wohl der vielen im Blick habe, oder?
Das sehe ich schon so. Ich glaube, dass ethische Positionen überzeugender sind, wenn sie das Wohlergehen der Menschen mit berücksichtigen und gewichten. Und dass es durchaus vertretbar ist, in eng umgrenztem Rahmen zu sagen, das Wohl einer größeren Anzahl an Personen ist an der Oberfläche der Dinge erst einmal mehr wert als das Wohl einer Einzelperson. Ja, insofern würde ich sagen, utilitaristisches Denken ist problematisch, weil es nicht intrinsisch verteilungssensitiv ist. Aber alternative ethische Positionen sollten, wenn sie überzeugend sein möchten, der Beförderung des Wohlergehens der Menschen und der Patientinnen und Patienten nichtsdestoweniger einen hohen Stellenwert einräumen.
Und für sowas haben Sie ein schönes Fremdwort, das ich gelernt habe. Sie nennen sowas interpersonelle Aggregation, richtig?
Im Grunde genommen ja.
Ja. Die Philosophin und Medizinethikerin Annette Dufner war das zum Thema der weichen oder latenten Triage.